Ja, wir hatten gestern hier das Kapitel 12 besprochen nach der Enthüllung, meist Offenbarung genannt. Nochmal der kurze Hinweis, das griechische Wort Apokalypse oder Apokalypsis hat die Bedeutung der Enthüllung, Apo weg, Hüllen hinwegnahme. Und das Wort, das griechische Wort, was für Offenbarung oder Offenbaren steht, Phanero oder Phanerosis, hat es mit Licht zu tun, vors Licht. Das heißt, wenn ein Denkmal enthüllt wird irgendwo und das ist mitten in der Nacht am Marktplatz, das bringe ich gerne das Beispiel, alle Lampen scheinen auf das Standbild, was verhüllt ist und dann kommt der Bürgermeister und will die Decke wegziehen und in dem Moment fliegt die Sicherung raus und der ganze Marktplatz ist finster. Was nützt dir jetzt die Enthüllung dieses Denkmals, wenn du es nicht mehr sehen kannst? Wenn aber Licht scheint, dann verstehen wir das. Das heißt, die Enthüllung ist eine Enthüllung, zu der du noch Licht brauchst. Das ist keine Offenbarung, die schon beleuchtet ist. Also wir brauchen das Licht des Geistes. Gut, soweit nochmal zu dem Begriff. Wir kommen jetzt zum Kapitel 13. Gestern ging es um die Sonnenfrau und den männlichen, heute um die wilden Tiere und ihre Anbeter und was noch damit zusammenhängt. Und am Ende dann im letzten Vers um die 666. Wir haben gestern schon was davon gehört. Und ich möchte das heute etwas vertiefen und noch ergänzen. Ja, im Kapitel 12 endete das Kapitel mit dem Hinweis, dass der Drachen auf dem Sand des Meeres steht. Jetzt müssen wir wissen, etliche von euch waren sicher schon in Israel und ich stelle mir das so vor, so zwischen Caesarea und Jaffa, irgendwo da bei Tel Aviv, steht der auf dem Sand des Meeres, auf dem Sand des Ufers des Meeres, das Sand des Meeres heißt es hier, und schaut so auf das Mittelmeer und dann kommt aus dem Mittelmeer heraus, kommt das wilde Tier mit den 7 Köpfen. Und dann dreht er sich rum, das werden wir gleich sehen, dann dreht er sich rum, guckt nach Eretz Israel und dort kommt das zweihörnige, was wie ein Lämmlein aussieht, Tier, das zweihörnige Tier, was der falsche Prophet ist. Jetzt kannst du schon mal überlegen, 1000 Zweihörner, was mag das wohl sein? Und wenn es um Israel geht, wer könnte das sein? Wer ist da wer? Wo kommt er her? Und darüber wollen wir ganz gemütlich jetzt die nächste Stunde sprechen. Die Zeit muss ich sehen. Ja, wir lesen die Verse so der Reihe nach und wie gewohnt zu jedem Vers will ich was dazu sagen. Wenn du was überhaupt nicht verstehst, dann ist das nicht schlimm, machst dir eine Notiz, wir haben nachher noch Aussprache, kann man drüber reden. Und wenn du dir nicht traust zu fragen, dann such dir einen raus, der das vielleicht macht für dich, gell? Meine Frau macht das mit mir und wenn sie sich nicht traut, und dann kannst du hier trotzdem die Antwort kriegen. Und es gibt auch Brüder, die ahnen schon, dass jemand eine Frage hätte, die er nur nicht sich traut zu stellen. Und die stellen dann die Frage. Gell? Das hat es gestern zum Beispiel mal gegeben. Und nur als Hinweis. Also es muss hier niemand unaufgeklärt den Raum verlassen. Wenn du wirklich noch eine Frage hast, dann stell sie. Und wenn du ganz alleine zu dem kommst, der darüber gesprochen hat, ist auch nicht schlimm. Das kann man auch persönlich noch klären. Also nicht uninformiert rausgehen, wenn es dich drückt. Wir sind hier unter uns, gell? Ist kein Fernsehen da und gar nichts. Also du kannst dir wirklich dich frei fühlen, etwas zu fragen. So, Vers 1. Und ich nahm ein wildes Tier wahr. Johannes nahm ein wildes Tier wahr, das aus dem Meer aufsteigt. Es hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung. Wilde Tiere gibt es in der Enthüllung mehrere. Das griechische Wort Therion, kennt ihr vielleicht, gibt ja auch Hunde, die sind Terrier, glaube ich, kenne mich da nicht so aus. Also der Begriff wildes Tier ist hier sehr passend. Es gibt die wilden Tiere des Feldes, die werden in Enthüllung 6 beschrieben. Im Kapitel 11 haben wir ein wildes Tier, das sieht ganz genauso aus wie das hier im Kapitel 13. Das bringt die beiden Zeugen um und wird aber nicht näher beschrieben. Dann im Kapitel 13 hier das wilde Tier aus dem Meer mit 7 Häuptern und 10 Hörnern. Und im Kapitel 13, später im Vers 11 noch, wie schon erwähnt, das andere wilde Tier, was nur 2 Hörner hat. Und dann finden wir später im Kapitel 17 noch das schallachfarbene wilde Tier, das genauso aussieht, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern, auf dem die Hure reitet. Das erinnert uns ein wenig auch an Daniel, Daniel Kapitel 7. Er beschreibt ja auch 4 Tiere. Und wenn du die Köpfe der Tiere zählst, dann sind das auch 7, weil das eine hat 4 Köpfe. Sodass wir hier zumindest, was die Kopfzahl angeht, eine Übereinstimmung haben. Ja, wer sind die 10 Hörner? Ich habe es gestern schon mal erwähnt. Die 10 Hörner sind 10 Regenten. Und im Kapitel 17 erfahren wir im Vers 12, dass das Regenten sind oder Könige, die noch keine Regierungsmacht empfangen haben bis dahin. Das heißt also, niemand kennt die. Und diese 10 Regenten, heißt es im Kapitel 17, erhalten eine Stunde Autorität mit dem wilden Tier, mit dem Drachen, dem Teufel, dem Diabolos, ist alles dasselbe. Sie erhalten eine Stunde gleichzeitig Regentschaftsmacht mit dem wilden Tier. Die 7 Häupter, die 7 Köpfe, die haben nacheinander regiert. Wie gestern schon erwähnt, die 7 Weltmächte, die man darunter erkennen kann, wobei die 7 dann auch unklar ist. Und hier, was die Hörner betrifft, sie regieren eine Stunde mit dem Tier. Du kannst überlegen, was ist eine Stunde prophetisch, wenn 1000 Jahre ein Tag sind, ja, wäre zu viel, gell? Wenn wir ja, 42 Jahre, das passt nicht dahin. Also wir müssten jetzt die Stunde umrechnen auf 42 Tage vielleicht. Das wäre besser, gell? Überlasse ich den Mathematikern von euch. Also auf jeden Fall ist es eine kürzere Zeit als diese 3,5 Jahre. Wir müssen diese 3,5 Jahre als Tage nehmen und aus diesen 3,5 Jahren die Tage in Stunde umrechnen. Dann kommst du auf 42 Tage. Das würde eher passen. Die 7 Häupter, wie schon erwähnt, regieren nacheinander. Und jetzt ist interessant, dass uns gesagt wird, dass nach dem Schlachten eines Hauptes das Tier verschwindet im Abgrund und dann kommt es als eine Person, als Achter wieder. Das ist ganz wichtig. Das heißt, die geballte Weltmacht, Herrschaft aller Zeiten, dargestellt in diesem 7-köpfigen Tier, wird durch ein Haupt geschlachtet, das ganze Tier geht in den Abgrund, äfft dann die Auferstehung Jesu nach, indem es wieder hervorkommt, und es ist eine Person. Er kommt als Achter, als ein Achter wieder. Und das ist ganz entscheidend. Der Endzeitherrscher, der sozusagen die gesamte Weltherrschaft in sich vereinigt, symbolisch durch das Tier, wird später als eine Person auftreten und der Gesetzlose sein, der Antichrist, der Endzeitherrscher, egal wie du ihn nennen willst. Und diese Nachäffungen, die sind ja auch interessant. Wir haben hier Nachäffungen in der Enthüllung, die uns geschildert werden. Ich will euch ein paar nennen. Ich habe insgesamt 11 Stück rausgesucht. Schon mal allein die Hörner, der anstatt Christus das Gesamtweltsystem darstellende Tier hat 10 Hörner. Von dem Lämmlein hören wir, das hat 7 Hörner. Dann hat er 10 Diademe, das Lämmlein hat viele Diademe. Dann gibt es die Schlachtung, der Antichristus, der Weltherrscher, Darsteller, das 7-köpfige Tier wird ein Haupt geschlachtet. Wir wissen aus Kapitel 5, dass auch das Lämmlein geschlachtet wurde, Kapitel 13, 8 auch, und dass das Haupt des Lämmleins, dazu komme ich nachher nochmal, geopfert wurde. Und wir haben beide die Siegen, wir haben beide die Wunder vollbringen, wir haben beide die Menschen versiegelt haben oder Mahlzeichen verpasst haben, wir haben beide die auferstehen, wir haben beide die eine Frau haben und so weiter. Du findest immer wieder Übereinstimmungen zwischen dem Fälscher, dem Antichristus und dem Echten. Und diese Nachäffung ist sozusagen wie ein Markenzeichen des Nachäffers, des Diabolos, des Endzeitherrschers, der ja hier durch seine Autorität vergeben an den falschen Propheten, an das Bild und an das wilde Tier im Grunde die Gesamtherrschaft in dieser Zeit für 3,5 Jahre ausübt, bis er beseitigt wird. Vers 3 heißt es weiter, und eines von seinen Häuptern war wie hinein in den Tod geschlachtet, und die Wunde seines Todes wurde geheilt, und die ganze Erde staunte hinter dem wilden Tier her. Ja, das muss was ganz Bombastisches sein, gell? Dass die ganze Erde darauf aufmerksam wird, dass hier ein Weltherrschaftssystem scheinbar zu Ende kommt, durch Schlachtung des Hauptes, des letzten Hauptes möglicherweise. Es steht ja nur da ein Haupt, nicht welches. Aber ich denke, im Gesamtzusammenhang kann man wagen zu sagen, es müsste das letzte wirksame Haupt dieses Tieres sein, um diese Wirkung der weltweiten Aufmerksamkeit zu erreichen. Und dann wird gesagt, dass die Wunde seines Todes geheilt wurde. Und hier haben wir die Nachäffung der Auferstehung Jesu. Jesus wurde umgebracht auf Golgatha, er ist auferstanden, das Tier wird beseitigt durch Schlachtung und es steht auf, es kommt ein ganz neuer, ein Achter. Und wenn wir wissen, wie Christus auferstanden ist und erhöht wurde und verherrlicht und die Zusammenhänge mit seiner Leibesgemeinde, da gehe ich noch drauf ein, erkennen dürfen, dann wissen wir, es ist auch hier eine Übereinstimmung. Das Lämmlein ist ja eine Darstellung des Christus in Haupt und Gliedern. Das Haupt dieses Lämmleins, nicht das Lämmlein selber. Das Lämmlein selber wurde geschlachtet beim Herabwurf des Kosmos. Das Haupt des Lämmleins wurde geopfert auf Golgatha. Das muss man unterscheiden. Und jetzt sehen wir hier, dass auch das Haupt dieses wilden Tieres geschlachtet wurde. Und es kommt wieder als ein Achter, eine völlig neue Konstellation. Und genau wie Christus als Einzelhaupt geopfert wurde auf Golgatha, kommt es in Haupt und Gliedern wieder als neuer Regent oder Weltherrscher hervor, der wahre König, der wahre Sohn Gottes in Vollendung, in Haupt und Gliedern. Und hier haben wir auch diese Übereinstimmung dieser beiden Dinge, Haupt und Glieder. Haupt beim Tier, wiederkommen als eine Person in der Gesamtdarstellung, die vorher aufgeteilt gewesen ist. Also die biblische Typologie ist sehr treu und übereinstimmend. Und das Wunder hier ist so groß, dass die ganze Erde darüber staunt. Muss was Besonderes sein, gell? Wir lassen uns überraschen. So, und was passiert jetzt? Vers 13. Und sie, nämlich die ganze Erde, beteten den Drachen an, da er dem wilden Tier die Autorität gab. Und sie beteten das wilde Tier an und sagten, wer ist dem wilden Tier gleich und wer vermag, mit ihm zu kämpfen? Eine einmalige Situation, eine einmalige Darstellung, etwas ganz Großes. Wer vermag, mit diesem Tier zu kämpfen? Wer ist ihm gleich? Das haben wir schon mal irgendwo gehört, gell? Bei den Lämmlein in Kapitel 5. Wer ist fähig, die Siegel zu brechen von dieser Buchrolle? Und dass dieses wilde Tier nur nicht irgendwie irgendwas macht, wird gleich im Vers 5 vom Kapitel 13 deutlich. Nämlich, da heißt es, und es wurde ihm ein Maul gegeben. Es wurde ihm ein Maul gegeben, dass es Großes und Lästerungen spricht. Und es wurde ihm Autorität gegeben, 42 Monate zu tun, was es will. Und es öffnete sein Maul zu Lästerungen gegen Gott und seinen Namen und sein Zelt zu lästern und die, die im Himmel zelten. Es wurde ihm ein Maul gegeben, um gegen Gott zu lästern. Unvorstellbar, gell? Hast du das schon mal erlebt? Ich erinnere, wenn ich das lese, erinnere ich mich an die Geschichte mit David. Die Söhne der Zeruja, gell? Und einer davon war der Shimi, der hat gegen David geflucht und seine Diener wollten ihn umbringen. Und was sagt David? Lass den doch fluchen. Wenn Yahweh dem das genehmigt hat, ist das in Ordnung. Können wir das auch? Gell? Sind wir so weit, dass wir sagen, Wenn da gegen mich gelästert wird, wenn Gott das genehmigt hat, was soll ich dagegen tun? Ja? Also, und auch hier sehen wir also in der Endzeit, in dieser Zeit, wo wir jetzt sind, lässt Gott, respektive Christus, zu, dass dieses wilde Tier der Endzeit gegen den Weltherrscher, der eigentlich Weltherrscher ist, lästert, gegen alle die, die ihm gehören. Ja, dafür musst du zubereitet sein. Man muss glauben dürfen, dass das von Gott genehmigt ist. Und im Alten Testament finden wir viele Hinweise. Einer davon ist Psalm 119, Vers 91, wo uns gesagt wird, denn wörtlich die, alle, alles was es gibt, sind deine Diener. Gott dient alles, auch das, was uns nicht gefällt, auch das, was gegen ihn ist. Wir regen uns auf, gell, über die Umstände in der Welt, über ungerechte Herrscher bis hin zu unserer Regierung. Ich nehme mich mit rein, gell, Reinhold. Gelegentlich sage ich auch mal was, wo ich in der Nase hätte es mal gehalten, wäre besser gewesen. Also, das hat Gott genehmigt. Das dürfte uns klar sein. Also, sei still. Nimm es hin. Beobachte es. Überlege, was hat Gott damit vor. Irgendwann später werden wir wissen, der ganze Unsinn, der passiert, diente einem ganz bestimmten Zweck. Das glaube ich, das weiß ich. Auch wenn ich nicht weiß, welcher das genau ist. Wir haben ja auch in unserer Familie gelegentlich so Momente an einer ganz bestimmten Ecke, wo ich mich frage, wozu soll das jetzt gut sein? Und wenn ich nicht glauben könnte, dass Gott daraus was Edles macht, dann könntest du ja daran verzweifeln. Also, ich kann glauben, danke, dass ich weiß, dass du das alles im Griff hast und weißt, was du machst, auch wenn ich es nicht verstehe. Und so muss man auch hier die Weltsituation sehen. Ihm wurde gegeben, zu lästern. Ihm wurde gegeben, Autorität zu haben für 42 Monate. Ihm wurde gegeben, wie wir im Vers 7 hier lesen können, mit den Heiligen zu kämpfen. Da gibt es noch Heilige, die außerhalb der Frau sind, die außerhalb des Männlichen sind, die noch die Israeliten sind und zu dieser Zeit zum Glauben kommen. Und gegen die übrigen kämpft er, haben wir gestern schon ansatzweise darüber gesprochen. Und er hat Autorität über jeden Stamm, jedes Volk und jede Zunge und jede Nation von Gott geordnet. Und jetzt komme ich und sage, das passt mir gar nicht, gell? Was Gott da vorhat, ist ja alles so unmöglich. Nein, nein, ertrage das, nimm es zur Kenntnis. Gott dient alles, er entscheidet, er weiß, er kennt die ganze Heilsgeschichte. Wir, Bruchteil davon, gell? Gibt da gelegentlich Brüder, die sagen, ja, das meiste wissen wir, zu denen gehöre ich nicht. Ich glaube, bis auf wesentliche Dinge gibt es noch vieles, was wir nicht wissen. Und von daher sei ganz bescheiden. Also je mehr wir lernen, umso mehr merkst du, die Vielfalt ist viel größer. Das könnte noch so oder so oder so sein. Und gerade hier in diesem Kreis haben wir immer wieder solche Momente. Lasst euch nicht festnageln, sondern bleibt offen und sagt, es könnte auch noch so oder so sein. Wir legen hier Denkspuren und jeder kann für sich auf dieser Spur weiterarbeiten, aber mach nie den Fehler, das absolut zu setzen, sondern lass immer dir ein Türchen offen, gell? Das ist meine Erfahrung. Und von daher, es gibt immer wieder Überraschungen. Ja, es heißt hier weiter im Vers 8, und anbeten werden ihn alle, die auf der Erde wohnen. Alle, deren Namen diesbezüglich geschrieben worden sind in dem Buchrollchen des Lebens des Lämmleins. Das ist ein wahnsinniger Ausdruck, gell? Des geschlachtet wordenen vom Herabwurf des Kosmos an. In diesem Vers sind mir zwei Dinge wichtig. Erstens, ihn beten alle an. Und hier siehst du, das ist eine Personifizierung des Endzeitherrschers. Das heißt ihn, das ist eine Person, das ist eine reale Person, die am Ende angebetet wird. Es ist der, das wilde Tier verschwindet und kommt als ein Achter wieder. Und dieser Achte ist es, den die ganze Erde anbetet. Dazu gehören noch ein paar Parameter, die wir noch besprechen wollen jetzt in der Stunde. Zweiter Punkt in diesem Vers ist wichtig. Es gibt eine Menge Bibelübersetzungen, in denen das leider nicht so deutlich zum Ausdruck kommt. Dieser Zeitpunkt, Herabwurf des Kosmos, bezieht sich nicht auf die Existenz des Buchrollens, um das es hier geht, sondern dieser Zeitpunkt, Herabruf des Kosmos, das ist ein ganz, ganz wichtiger Vers, der Enthüllung 13, 8, der ist genauso wichtig wie Kapitel 10, 7, 11, 15 und 12, 10, was wir gestern hatten. Dieser Vers ist ganz entscheidend, weil hier geht es um den Zeitpunkt, an dem das Lämmlein geschlachtet wurde. Lämmlein ist Christus nochmal in Haupt und Gliedern. Das kann man ganz sauber nachweisen in der Enthüllung und zusammen mit Paulus. Das Lämmlein wurde geschlachtet vom Herabwurf des Kosmos an, zwischen erster und zweiter Schöpfung. Das hat nichts mit dem Opfern des Lammes auf Golgatha zu tun. Ich habe es hier schon etliche Mal erklärt und muss das immer wieder machen, bis uns das klar wird. Es sind zwei verschiedene Dinge. Und jetzt gibt es einen Bibeltext im Alten Testament, in Sprüche 8, 23, der uns genau das vor Augen führt, wenn du ihn nach dem Grundtext liest. Denn in Kapitel 8 von den Sprüchen wird ja die personifizierte Weisheit behandelt. Die personifizierte Weisheit ist Christus. Die personifizierte Weisheit ist der Christus. In dem Sprüche 8, 23 schreibt Elberfeld zum Beispiel, von Ewigkeit her war ich eingesetzt. Die Weisheit Gottes, von Ewigkeit her war ich eingesetzt. Abgesehen davon, dass das Wort Ewigkeit nicht in unserer Bibel steht, weder im Alten Testament noch im Neuen Testament. Dieses Wort steht nicht dort. Es geht immer um einen begrenzten Zeitraum. Sowohl Olam als auch Äon sind begrenzte Zeiträume. Adjektivisch sind das Eigenschaften, Inhalte, Werte, meist eben der der Verbergung. Aber haben wir alles auch schon hier behandelt. Von Ewigkeit her war ich eingesetzt, ist Wunschdenken des Übersetzers, sondern im Grundtext steht, vom Äon an bin ich geopfert, nämlich wie ein Trankopfer. Dort steht das Wort für Trankopfer ist Nesech, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, Nesech. Und das Verb dazu, Nesach, heißt also ausgießen wie ein Trankopfer. Das heißt, die Weisheit, die personifizierte Weisheit Gottes, der Gottessohn in Haupt und Gliedern, ist vom Äon an, nämlich dem Äon der zweiten Schöpfung, geopfert worden wie ein Trankopfer. Und jetzt passt dieser Ausspruch für die personifizierte Weisheit genau auf den Vers hier in Enthüllung 13, Vers 8 mit der Schlachtung des Lämmleins. Und so haben wir auch im Alten Testament, zumindest an dieser Stelle, einen ganz expliziten Hinweis auf diese Tatsache. Es kann nicht anders sein, weil Hebräer Kapitel 1 mir sagt im Vers 2, dass diese Weisheit, der Gottessohn, der Christus, die Äonen erst geschaffen hat. Wie soll er denn vom Äon an eingesetzt sein, wenn er die noch nicht geschaffen hat? Das ist ein Widerspruch. Also erst wenn Äonen geschaffen worden sind, Ewigkeiten geschaffen, gell? Welch ein Unsinn. Wenn Äonen geschaffen worden sind, kannst du auch mit den Äonen was anfangen. Also ist er von einem dieser Äonen an, nämlich dem zwischen der ersten und der zweiten Schöpfung eingesetzt worden, geopfert worden, nicht eingesetzt, mache ich auch noch einen Fehler. Also geopfert wie ein Trankopfer, ausgegossen wie ein Trankopfer. Was sagt Paulus? Ich fühle mich mit meinem Dienst wie ein Trankopfer ausgegossen über euren Dienst. Und diesen Gedanken findest du also auch noch in anderen Zusammenhängen. Und dieses Schlachten des Lämmleins setzt sich auch in und mit seinen Gliedern fort. Was sagt Paulus, Römer 8, 36? Wir fühlen uns wie Schafe der Schlachtung. Das heißt, die Leibesglieder, die von ihm getrennt worden sind und hinein in diesen Kosmos geschickt, liest Johannes Kapitel 17, ich bin nicht aus diesem Kosmos, so wie auch sie nicht aus diesem Kosmos sind. Du hast mich in diesen Kosmos hineingeschickt, so wie ich sie in den Kosmos hineingeschickt habe. Ja, damit sie dieses Schlachtungserlebnis nicht nur erleben, sondern auch demonstrieren vor der ganzen Welt. Das heißt, auch die Leibesglieder sind in einem Schlachtungsprozess, wie auch ihr Haupt oder der Gesamtleib in Haupt und Gliedern. Das lässt sich durchaus nachvollziehen. Und wenn wir heute, Das gab es schon in den letzten 2000 Jahren immer wieder. Auch die Weltsituation betrachten, dann sehen wir, dass seine Glieder immer noch geschlachtet werden. So lange, bis der Letzte durch Auferstehung oder durch Verwandlung an diesem Lämmlein wieder dran gekommen ist. Wann ist das? Danke, einer hat eine Antwort gegeben. Ich finde das toll, gell? Gut, das ist bei der 7. Posaune, völlig richtig. Noch ein Wort zu dem Herabruf des Kosmos. Katabole wird meist mit Grundlegung übersetzt. Da gibt es ein extra Wort für im Neuen Testament. Themelios heißt das, glaube ich. Das ist die Grundlage. Also Grundlegung der Welt ist irreführend. Da geht es Katara ist von oben nach unten oder bezüglich. Und Bole ist der Wurf. Also wir müssen hier an ein Herunterwerfen oder allbezügliches Werfen denken. Die Quantenphysiker, ich habe kürzlich einen Videovortrag vorgeführt von Professor Leisenberg, danke. Und der hat das auch gut erklärt. Er sagt, das könnte auch, Katabole hat also auch gesagt, dass das mit Werfen zu tun hat. Er erklärt es als Projektion. Also hier haben die Leinewand hier und da oben ist der Beamer und dann tust du das, was du da zeigen willst, an die Leinewand werfen. Unsere Schöpfung, sagt er, ist quantenphysisch ausgedrückt eine Projektion aus der unsichtbaren jenseitigen Welt. Und das finde ich schon mal ganz bemerkenswert, dass auch Physiker heute so weit kommen, die Bibel in dieser Weise zu bestätigen. Gut, aber wir haben ja noch ein Tier hier. Im Kapitel 13, Vers 11 möchte ich weitermachen. Das ist, und ich nahm ein anderes wildes Tier wahr, das aus der Erde aufsteigt. Und es hat zwei Hörner, gleich einem Lämmlein. Und es sprach wie ein Drache. Also jetzt dreht der Drache, der am Ufer des Meeres steht, da bei Tel Aviv, dreht sich rum und sieht jetzt aus der Erde ein anderes wildes Tier kommen, zwei Hörner wie ein Lämmlein. Nachäffung des Christus-Lämmleins, weil das im Kapitel 5 auch mit zwei Hörnern dargestellt wird. Und hier müssen wir überlegen, nochmal als globaler Gedanke, was meint die Schrift Neuen Testamentes und Alten Testamentes, wenn es von Erde redet? Wir müssen ganz fein unterscheiden. Es gibt ja kein Wort für, also für uns ist die Erde sozusagen der Globus, gell? Ich lasse es offen, wie da wirklich aussieht. Das wäre Erde. Aber biblisch gibt es nur ein Wort für Land und für Erde. Nicht die Krume, die Adama, die meine ich jetzt nicht, sondern das Land, auf dem wir stehen, als globales. Und das Gleiche gilt, dieses gleiche Wort wird auch nur für Israel verwendet. Ich muss also immer überlegen, meint das Wort an dieser Stelle das ganze Land der ganzen Erde oder meint es an dieser Stelle Eretz Israel, hebräisch, also das Land Israel. Und wenn wir heilsgeschichtlich sauber argumentieren und denken, müssten wir sagen, hier in diesem Zusammenhang geht es nur um Israel. Dieses Tier erscheint in Israel. Das eine kommt aus dem Meer mit 10 Hörnern, Nationen, und nach unserem Israel-Verständnis kommt das aus der Mehrheit der Israeliten, die in den Nationen zerstreut sind. Während das aus dem Land, aus dem Haus Juda kommt, nicht aus dem Haus Israel. Sodass ich sehen kann hier im Gesamtzusammenhang der Heilsgeschichte Gottes, dass sowohl der Antichrist, der Falsche, der Antichrist, ja, der Endzeitherrscher aus Israel kommt und der falsche Prophet auch. Die sind beide aus Israel und wir werden nachher am Ende auch bei der 666 ja noch einen Gedankensprung machen dürfen, wenn du mitspringen willst, dass wir erkennen, dieser Endzeitherrscher wird nur von Israel akzeptiert, dass sie ihm folgen, wenn er aus Israel ist. Den Fremden würden die nie akzeptieren. Gut, also wir sehen hier dieses zweite Tier und die Darstellung ist insofern auch kurios, dass es heißt, es hat zwei Hörner wie ein Lämmlein, aber es redet wie ein Drache. Also die äußere Erscheinung und sein Reden passen nicht zusammen. Und daran müsste man eigentlich erkennen können, wenn man Heilsgeschichte kennt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Gut, aber die Menschheit ist, wie wir nachher noch sehen werden, prädestiniert dafür, sich gerne verführen zu lassen. Und die Gläubigen sind die schnellsten dabei. Die Gläubigen sind die schnellsten. Das hat Paulus schon gesagt und das werden wir nachher noch mal sehen. Ich lese es euch noch mal vor, kannst dich drauf freuen. Wir sind die Ersten, die auf solche Sachen reinfallen. Aber wir sind so begierig, was gibt's Neues? Wenn mich einer fragt, was gibt's Neues, da sage ich gar nichts, steht alles schon in der Bibel. Und was willst du dazu sagen? Gell? So, zurück zu unserem Text. Wir finden hier ab Vers 12 sechs Dinge, die uns zeigen, wozu das wilde Tier Autorität empfangen hat. Das wilde Tier hat Autorität empfangen, Vers 12, die gesamten Erdbewohner zur Anbetung des wilden Tieres zu bringen. Noch einmal zum Verständnis. Der Drache kommt auf die Erde, gibt seine ganze Autorität dem wilden Tier, das aus dem Meer kommt. Das wilde Tier gibt seine ganze Autorität dem falschen Propheten, der aus dem Land kommt. Und der falsche Prophet gibt die ganze Autorität dem Bild des wilden Tieres, das er noch macht. Darum geht es ja jetzt. Nur damit du das schon mal im Zusammenhang gehört hast. Also die satanische Autorität wird weitergegeben über das wilde Tier, den falschen Propheten, zu dem Bild, das mit Geist belebt wird und eine Person sein muss. Und das ist jetzt die Abfolge in den nächsten Versen. Also Vers 12, er führt die Erdbewohner irre, dass sie ihn anbeten. Vers 13, er lässt Feuer vom Himmel fallen, er macht große Zeichen. Vers 14, er führt die Erdbewohner irre und veranlasst, dass das wilde Tier aus der Erde, der falsche Prophet, ein Bild baut, ein Bild, das angebetet werden kann. Dann gibt der falsche Prophet diesem Bild Geist, damit das Bild lebt. Was ist das für ein Geist? Und dann macht er die ganze Welt bereit, das Mahlzeichen des wilden Tieres anzunehmen, sodass Vers 17, ohne dieses Mahlzeichen, niemand mehr handlungsfähig ist. Du kannst da nichts mehr einkaufen. Wir kommen noch kurz drauf. So, das wäre die Reihenfolge. Jetzt die Verse im Einzelnen kurz angeschaut. Hier Vers 13 ist klar, dass die Erdbewohner das wilde Tier, dass es Wunder tut, gell? Dass es also weltweit Beachtung findet, dass es die ganze Autorität des Satans besitzt und sozusagen die Endzeit beherrscht. Im Vers 13, das geschieht durch große Zeichen. Der falsche Prophet tut große Zeichen, dass er sogar Feuer vom Himmel fallen lassen kann. Das erinnert uns an die Propheten des Christus, gell? Die zwei, die konnten das auch, Mose, Elia. Und hier sehen wir auch wieder diese Nachäffung. Jesus hat immer die Forderung nach Wundern abgelehnt, wenn sie auf Bestellung Ungläubiger verlangt worden sind. Niemals hat Jesus Wunder gewirkt auf Bestellung von Ungläubigen. Und wenn ich mal ein Wort des Paulus zitieren darf, in 1. Korinther 1, 22, da sagt er, weil denn auch Juden Zeichen fordern und Hellenen Weisheit suchen, interessiert mich nicht physisch an, sondern was sagt er? Wir verkünden Christus. Das muss reichen. Und in dieser Situation sind wir doch heute auch. Wenn die Leute von uns Wunder verlangen oder wenn auf Wunder Wert gelegt wird, soll ja sogar Totenauferstehung geben heute, dann sind das Wunder, die ich zurechnen muss, unter die Rubrik, kommen Leute zu Jesus und sagen, wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und vielerlei Dinge getan. Was sagt Jesus? Ich kenne euch gar nicht. Also Vorsicht mit Wundern. Ich möchte nochmal Paulus bemühen, 2. Thessalonicher 2, Vers 9 bis 12, sind bekannte Worte, wo er sagt, von diesem Gesetzlosen, über den wir hier reden, dessen Anwesenheit ist gemäß der Wirksamkeit des Satans mit allen Vermögen und mit Zeichen und Wundern der Fälschung und jeder Täuschung der Ungerechtigkeit für die, welche ins Verderben gehen, weil sie die Liebe der Wahrheit nicht empfangen haben zu ihrer Errettung. Und deshalb sendet ihnen Gott Innenwirken des Irrtums, dass sie der Fälschung glauben, auf das alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht glauben, sondern Wohlgefallen finden an der Ungerechtigkeit. Da leben wir heute. Und ich lese euch mal ein Zitat vor von August Fuhr. Der hat ja auch die Enthüllung ausgelegt. Etliche von euch werden das kennen, das blaue Buch. Er schreibt zu diesem Vers: So geschieht die Zukunft des Gesetzlosen. Das ist dessen, der sich vom Gesetz gelöst hat, nach der Wirkung, Energie des Satans, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Wer Wunder tut, ist damit noch in keiner Weise als Bote und Werkzeug des lebenden Gottes legitimiert. Das ist ein aufgehobener Finger Gottes für alle wundersüchtigen Frommen. Ich hoffe, davon ist keiner hier, gell? Soweit das Zitat. Also wir müssen aufpassen. Natürlich gibt es auch noch Wunder. Ich habe einen Bruder, der da sehr viel Wert drauf legt. Natürlich gibt es auch noch Krankenheilung heute. Es gibt in gewissen missionarischen Gebieten auch noch Wunder, die dort notwendig sein mögen. Aber warten wir doch nicht hier in unserer aufgeklärten Gesellschaft, in der jeder eine Bibel im Schrank stehen hat und das Evangelium seit Hunderten von Jahren verkündet wird, das große Wunder geschehen. Würden die Leute glauben, wenn wir das Feuer vom Himmel fallen lassen? Da sagen sie, steht morgen in der Zeitung mal eine Gasexplosion da oben am Berg. Also vergiss es, damit kommt niemand zum Glauben. Also wir dürfen uns nicht auf Wunder verlassen. Und genau das geschieht aber in der Endzeit. Zu dieser Zeit, wenn dieser Prophet und sein Bild und das wilde Tier und der Achte herrschen. Durch Wunder fangen sie die Menschheit. Das ist nicht der Geist Gottes. Ja, Vers 14, und er führt die Irre, die auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem wilden Tier zu tun, ihm gegeben wurden. Es wurde ihm gegeben. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem wilden Tier, dem, welches die Wunde des Schwertes hat und lebt, ein Bild zu machen. Also das zweite Tier, der falsche Prophet, baut jetzt ein Standbild, ein Zeichen für die ganze Welt. Und dieses Bild erhält nach Vers 15, der nächste Vers, Geist. Es erhält Geist und kann sprechen. Das ist doch kein normales Bild. Das ist doch eine dämonische Darstellung in personifizierter Form, um die Menschheit irre zu führen. Und im Zusammenhang der Schrift können wir hier durchaus sagen, es ist das Bild oder der Gräuel der Verwüstung, der an heiliger Stätte aufgerichtet wird. Das heißt, dieses Bild wird wahrscheinlich da stehen, wo heute diese künstlerische achteckige Dingsbums da steht, wie nennt man das? Moschee, danke. Kam eben nicht auf das Wort. Gell? Jetzt die Frage, das muss so großartig sein, dass die ganze Welt darauf reinfällt. Das ist mir unvorstellbar heute, gell? Heute hier. Aber was noch interessant ist, auch für unsere Hebräisch-Freunde, was heißt denn Hebräisch Bild? Was ist denn mit dem Bild verbunden, dass wir schon auch aus dem Begriff heraus die Fälschung erkennen können? Bild heißt ja Zelem und Zel ist der Schatten. Also Bild hat es mit Schatten zu tun, Verdunklung, nicht erkennbar. Wir haben ja etwas vor Augen, was nicht definierbar ist, nicht wirklich durchschaubar, während das Wort Gottes, das da war, Dalet Tür, war klar, gell? Das ist die Tür zur Klarheit. Das Wort ist die Tür zur Klarheit, während das Bild eine Verdunklung ist im Schatten. Und da haben wir hier auch heilsgeschichtlich durchaus einen Bezug. Was wurde ihm noch gegeben? Eben das Bild zu machen, Vers 15. Und dem Bild des wilden Tieres Geist zu geben, auf dass das Bild des wilden Tieres auch spreche und mache, dass so viele, wie das Bild des wilden Tieres nicht anbeten, umgebracht werden. Also wer sich an dieser Anbetung nicht beteiligt, wird umgebracht, denkt an Daniel und seine drei Freunde. Das hat es alles schon gegeben. Und da sind wir wieder so weit. Und wenn ich nochmal an den islamischen Staat erinnern darf, wovon wir gestern schon gesprochen haben, wenn das Wirklichkeit würde, wären wir in der Situation, dass wir den Kopf verlieren, gell? Wenn wir treu bleiben. Und nochmal die Ermunterung, macht nichts, lassen wir nehmen. Gell? Wo wollen wir denn hin? Wir wollen Teil des vollendeten Lämmleins sein. Und da ist die Köpfung eine Beschleunigung für, was soll's, gell? Ja, natürlich, ein bisschen schon. Ja, die vergeht. Spätestens, wenn du das Schwert siehst, ist die weg. Also du weißt jetzt, in wenigen Augenblicken bin ich bei meinem Herrn, gell? Und da musst du dran denken, das ist was ganz Großartiges, gell? Ja, es wurde ihm also gegeben, große Dinge zu tun. Und der Drachengeist heißt nicht umsonst so, sondern wir lernen hier, dass dieses Bild, noch einmal, die Autorität des Satans über das wilde Tier und den falschen Propheten auf das Bild geht. Das Bild hat die ganze Autorität der satanischen Weltmacht zu dieser Zeit. Das ist eine ungeheure Machtfülle für diese wenigen Stunden. Gell? Und das Geist, dieses Bild wird ja durch den Geist auch personifiziert. Im Vers 16 lesen wir dann, und es macht alle bereit, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, auf dass man ihnen ein Mahlzeichen auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn gebe, auf dass niemand zu kaufen oder zu verkaufen mag, als nur der, der das Mahlzeichen hat, den Namen des wilden Tieres oder die Zahl seines Namens. Was ist schon darüber spekuliert worden, gell, was das für Mahlzeichen ist? Das ist müßig. Als vor Jahren der Strichcode aufkam, war das Zeichen. Gell. Inzwischen, Olaf lacht, gell. Inzwischen gibt es viel intelligentere Identifikationssysteme, schweres Wort, sodass wir auf elektronische Weise identifiziert werden können, gläsern werden können. Und das fängt doch bei ganz profanen Dingen an, Personalausweis, Krankheitskarte. Und das ist nur eine ganz bescheidene Sache. Dann die Handys, ne? Danke. Und du bist doch überall erkennbar, gell? Und das wird noch viel, viel schlimmer. Es gibt heute schon über die Geheimdienste, wissen wir das ja auch, was da so ans Tageslicht kommt. Alles möglich. Alles möglich. Als George Orwell in den 80er Jahren sein Buch schrieb über die schrecklichen Endzeit-Dinge, was da alles passieren könnte, das sind ganz harmlose Dinge. Wenn wir heute das Buch lesen, hat sich alles überholt. Und es ist noch viel, viel schlimmer geworden. Nach dem Motto, es hätte schlimmer werden können und es kam schlimmer. Ja, und wenn du dieses Zeichen, was immer das auch ist, wir wissen es noch nicht, nicht hast zu dieser Zeit, bist du aufgeschmissen. Man ist ja inzwischen dabei, man hört das, vielleicht hat Olaf das auch bei den Zeitzeichen mit dabei, eine geldfreie Handelsgesellschaft zu etablieren auf der Welt. Also gibt kein Geld mehr. Wird ja schon geübt an verschiedenen Stellen. Und sodass wir am Ende ein System haben, wenn du das nicht hast, dann kannst du eben nichts mehr kaufen. Möglicherweise. Gell? Aber macht euch da keine Sorgen. Wenn es soweit ist, wird uns der Herr den Weg zeigen. Wenn wir noch nicht dort sind, wird er uns den Weg zeigen, wie wir da hinkommen. Nämlich durch Umbringen, durch das wilde Tier, falls wir noch hier sind. Ich glaube es zwar nicht so ganz. Wenn die Enthüllungszeitrechnung stimmt, ist die Entrückung schon passiert. Und es gibt auch noch Heilige, gegen die das wilde Tier und sein Prophet kämpfen. Und diese Heiligen werden umgebracht. Steht hier. Gell? Wir haben gestern schon drüber gesprochen. Männlicher Sohn. Nach dem Männlichen gibt es noch Israeliten, die zum Glauben kommen. Die können durchaus solche sein. Jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt, der gleichzeitig kritisch ist. Ja, die Zeit reicht noch. Wir haben gestern schon davon gehört. Enthüllung Kapitel 13, Vers 18. Hier ist die Weisheit. Der, der Denksinn hat, errechne die Zahl des wilden Tieres, denn die Zahl eines Menschen ist sie und seine Zahl ist 666. Ich lese euch mal was vor aus Daniel Kapitel 12, Vers 9 und 10. Daniel kriegt gesagt, geh hin, Daniel, denn die Worte sollen geheim gehalten und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Viele werden geprüft und gereinigt und geläutert werden, aber die Gottlosen werden weiter gottlos handeln. Und die Gottlosen werden es alle nicht verstehen. Die Verständigen aber werden es verstehen. Das heißt doch, dass in dieser Endzeit, auf die Daniel sich auch bezieht, es einzelne Verständige geben muss. Ich sage jetzt nicht gleich vorweg, gell, dass wir das sind. Ich schon gar nicht. Gell. Also nicht, dass einer hinterherkommt und sagt, ja, die sind aber abgehoben, gell, da der prophetische Arbeitskreis, die meint, das sind die Einzigen, die die Welt verstehen und so. Und ich weiß, wovon ich rede. Wir werden ständig die Worte rumgedreht. Gell. So wie beim Paulus, der gesagt hat, wenn die Gnade größer wird, wenn ich sünde, dann muss ich mehr sündigen. Gell. Das wurde ihm untergestellt. Unsinn, nein. Und so ist es auch hier. Wir sagen nicht, wir sind die Verständigen. Wir sagen, das Verständnis nimmt zu. Wir wissen heute mehr wie unsere Glaubensväter. Unsere Glaubensväter haben viele Dinge uns gelehrt, aber sie konnten über diese endzeitlichen Dinge nicht so argumentieren, wie wir das heute können. Und wenn das noch weitergehen sollte, wie lange auch, wird dieses Verständnis aufgrund der Weltereignisse zunehmen. Das steht hier. Zweiter Punkt ist wichtig. Hier steht nicht, dass die Zahl einfach da steht, sondern da steht, wer Denksinn hat, berechne oder errechne die Zahl. Die der Wahrbesetzung schreibt, erkiesen, ist etwas ungewöhnlich im Ausdruck, aber erklärt, worum es geht. Das heißt, man müsste das Wort erklären, damit es verstanden wird. Erkieseln heißt, mit Rechensteinen errechnen. Früher wurde mit Rechensteinen gerechnet. Wenn ich also Rechensteine habe, das heißt, verschiedene Steine, die ich in einer gewissen Ordnung anordne, gibt es ein Ergebnis. Die Zahl zu errechnen im biblischen Sinne als geschichtlich denken, würde also bedeuten, dass ich biblische Argumente und Hinweise zusammentrage, diese Rechensteine. Und wenn ich genug von diesen Rechensteinen habe, die ich zusammengetragen habe, könnte ich vielleicht entscheiden, was diese 666 bedeutet. Wer das ist und wie das zusammenhängt. Also ich habe mich auf die Suche gemacht nach Rechensteinen für die 666. Welche Argumente liefert mir das Wort Gottes als einzelne Bausteine, um herauszufinden, wer denn das sein könnte, mit aller Vorsicht. Es soll ja niemand rausgehen heute Mittag und sagen, der eine hat gesagt, die 666 ist der oder der. Was wir hier machen, ist Denkspuren legen. Noch einmal, gell? Es ist eine Denkspur. Für mich ist es aber die einzige zurzeit vorhandene Möglichkeit. Ich sehe keine andere. Der Herr möge uns noch welche offenbaren, wenn es soweit ist, die zu diesem Ergebnis führt. Und deswegen jetzt die wenigen Punkte, die hier zu diesem Ergebnis führen, wo ich meine, dass es zutreffend sein könnte, in aller Vorsicht. Hier steht in diesem Vers, es ist die Zahl eines Menschen. Die Zahl eines Menschen, das heißt, die 666 muss ein Mensch sein. Der Endzeitherrscher muss ein Mensch sein, der da als Achter wiederkommt, nachdem das eine Haupt geschlachtet ist, das Tier wieder auferstanden ist, ist ein Mensch, eine Einzelperson. Diesen Baustein haben wir. Das ist einer dieser Steine, die wir zum Zählen haben. Jetzt haben Brüder versucht, über die Gematria, das heißt die Zahlenwerte der hebräischen Buchstaben aus dem Alten Testament herauszufinden, welche Namen denn 666 ergeben. Da gibt es ein paar, ganz wenige, keine Handvoll. Aber keiner dieser Namen hat irgendeinen Bezug für diese heilsgeschichtliche Zeit. Die kann ich alle nicht verwenden. Also können das die nicht sein. Aber es ist ein Mensch. Welcher Mensch? Und hier ist noch ein Hinweis in diesem Vers 18. Hier ist Die Weisheit, wer gestern Abend aufgepasst hat, weiß schon, wo es hingeht. Die Weisheit, wer ist die Weisheit? Die Weisheit im heilsgeschichtlich globalen Sinn ist der Christus, Sprüche 8. Die personifizierte Weisheit. Wer sonst noch hat jemals dieses Attribut bekommen? In 1. Könige 5, Vers 11 lese ich von Salomo, und er war weiser als alle Menschen, und sein Name war berühmt unter allen Nationen. Die Weisheit, die auch die Königin von Saba begutachtet hat, ist der einzige Mensch Salomo. Es gibt außer der Weisheit, die Christus ist, keinen Menschen, der jemals mit diesem Attribut belegt worden ist. Das wäre mein zweiter Rechenstein. Es ist ein Mensch und es ist die Weisheit. Und die Weisheit ist Salomo. Jetzt finden wir interessanterweise, und das hat Volker gestern ja schon erwähnt, auch bei diesem Salomo den dritten Rechenstein. Er hat Gold gesammelt. Wie viel Gold? 666 Barren Gold. Jährlich. Was für eine Zahl, gell? Jedes Jahr dieselben 666. Da muss ein Prophet Feuer unter die Füße kriegen. Da muss das Gehirn glühen. Verstehst du, wenn ich sowas lese? Da, jetzt habe ich schon den dritten Rechenstein, gell? Die Weisheit, ein Mensch und 666, und das alles auf Salomo. Es gibt keinen anderen Menschen, auf das das zutrifft. Und jetzt müssten wir noch ein paar Rechensteine finden. Gell? Wenn es noch ein paar gäbe, dann... Wir sind ja so süchtig, gell, nach Beweisen. Bei uns, unserem rationalen griechischen Denken, gell, das muss alles haargenau bewiesen werden. Und deswegen habe ich mir Mühe gegeben, das einigermaßen hinzukriegen. Vielleicht kannst du ja folgen. Das sagt Jesus mal zu seinen Lernenden, ich, Johannes 5, Vers 43, ich bin gekommen in dem Namen meines Vaters und nicht nehmt ihr mich an. Wenn ein anderer käme in seinem eigenen Namen, so werdet ihr jenen annehmen. Noch einmal im Klartext. Jesus, Messias, Christus, Hamashiach, einfach. Das glaubt ihr nicht. Aber wenn jemand in seinem Namen kommt, der heißt nicht Jesus, auch nicht Mashiach, den nehmt ihr als Messias an. Ja, wie geht denn das? Gell? Du denkst wieder an die Wunder und an die Tatsache, dass die Gläubigen die Ersten sind, die sich gerne verführen lassen. Was sagt Paulus in 2. Korinther 11? Das ist ein Zustand der Heiligen, der bis in die Endzeit anhält. Er sagt hier, ich verkürze Vers 4, denn wenn der Kommende einen anderen Jesus verkündet, der Endzeitherrscher, welchen wir nicht verkünden, oder einen andersartigen Geist nehmt, den ihr nicht nahmt, oder ein andersartiges Evangelium, das ihr nicht empfingt, so ertragt ihr es. Das ist euch gerade recht, gell? Das stimmt zwar alles nicht, aber ihr nehmt das an. Das ist eine Reaktion der Glaubenden aller Zeitalter offensichtlich. Und jetzt sagt Jesus zu den gleichen Juden, Matthäus 12, 42, Lukas 11, 31, die Königin des Südens wird mit den Männern dieses Geschlechtes zum Gericht auferweckt und wird sie verurteilen. Da kommt die Königin des Südens, die Königin von Saba, zu dieser Zeit, über die wir hier reden, wird sie erweckt und sagt zu den Juden, die den falschen Messias als richtigen anerkennen, ja, seid ihr noch ganz klar, gell? Ich weiß, wer das da ist, ich war bei dem, ich habe die ganze Weisheit von dem im Alten Testament selbst erlebt, ich bin extra dahin gefahren, ich kenne den, das ist nicht euer Messias. Das ist das Salomo aus dem Alten Testament. Und das finde ich auch bemerkenswert. Das ist für mich auch ein Rechenstein. Sie kam nach Jerusalem, um Salomo zu prüfen. Und jetzt kommt sie und wird auferweckt, um den Juden zu sagen, das ist der Falsche. Der hat einen anderen Namen, gell? Das stört euch gar nicht. Ich kenne den sogar, das ist nicht euer Messias. Das weist für mich auch auf Salomo hin. Wer hat denn nach 1. Könige 5 den ersten Tempel gebaut? Danke. Salomo baut den ersten Tempel. Wie viel Frieden war dort? 40 Jahre, gell? Was lesen wir in 1. Thessalonicher 5, 2 und 3, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, Scheinfriede. Der Zeit des Endes wird es ein Scheinfriede geben, aber noch schlimmer, 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Der allem widerstrebt, nämlich der Endzeitherrscher, und sich über alles erhebt, was Gott oder Geehrtes genannt wird, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst bescheinigt, dass er Gott ist. Salomo hat einen Tempel gebaut, er baut wieder einen Tempel. Und jetzt schau dir an, wie der alte Tempel ausgesehen hat und wie wahrscheinlich auch der neue, den er bauen könnte, wenn er es denn ist, was alles Konjunktiv, gell, dass er, wie das aussieht. In 1. Könige 10 können wir davon lesen, ab Vers 18. Und der König machte einen großen Thron aus Elfenbein und überzog ihn mit reinem Gold. 6 Stufen hatte der Thron und einen runden Kopf hatte der Thron auf seiner Rückseite. Und Armlehnen waren auf dieser und auf jener Seite am Sitzplatz. Und 2 Löwen standen neben den Armlehnen. Und 12 Löwen standen da auf den 6 Stufen, auf dieser und auf jener Seite. Niemals ist so etwas gemacht worden für irgendwelche anderen Königreiche. Ein einmaliger Thron. Nochmal zum Mitdenken. Zum Thron Salomos führten 6 Stufen. Da waren links 6 Löwen und rechts 6 Löwen. Jetzt hast du 6 Löwen, 6 Stufen, 6 Löwen. 666, gell? Passt also. Wo sitzt der Salomo? Auf der 7. Stufe. Der sein goldener Thron ist an der 7. Stelle, auch 2 Löwen links und rechts. Er nimmt den Platz Gottes ein. Die 7. Stelle ist Gottes Stelle. Und hier in dieser Endzeitdarstellung, wenn das der Endzeitherrscher ist, sitzt er, wie wir eben gelesen haben, macht sich auch Gott gleich. Er sitzt auf der 7. Stufe seines Thrones, die uns die 666 vor Augen führen. Jetzt kannst du sagen, wie gestern schon festgestellt, ja, der gute Salomo, der kann das doch niemals sein, so eine schreckliche Herrschaft am Ende der Zeit. Wir haben auch lange so gedacht, gell? Aber wir haben ja gestern schon gehört, die zweite Hälfte seines Lebens war nicht so toll. Und wir haben ihn verglichen mit dem Melech Zor, der ja ähnliche Eigenschaften aufweist. Und jetzt ist die Frage, wie ist sein Leben verlaufen? Und in 5. Mose 17 hat Gott ganz klare Anweisungen gegeben, wie sich ein König zu verhalten hat. 5. Mose 17, 17 heißt es, auch mehre er sich Weiber nicht. Ich zitiere nach Bube Rosenzweig. In meiner Bibel wird vielleicht Frauen stehen. Auch mehre er sich Weiber nicht, dass sein Herz nicht abweiche. Und Silber und Gold mehre er sich nicht über viel. Was macht Salomo? Gerade das Gegenteil. Genau das Gegenteil, wie gestern schon auch hier gehört. Und in Prediger 2, Vers 8 und 9 sagt er, Prediger 2, Vers 8 und 9, ich sammelte mir auch Silber und Gold und Schätze von Königen, von Ländern. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Vergnügungen der Menschenkinder, Frau und Frauen. Viele Frauen, gell? Da gibt es auch noch eine andere Religion, die da, wo das eine Rolle spielt, damit man ins Paradies kommt oder wie auch immer. So, und was sagt er noch? Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Dazu verblieb mir auch noch meine Weisheit. Wie gnädig ist Gott, dass er ihm die noch gelassen hat. So, und wie ist Salomo gestorben? Er beschreibt das selbst in Prediger 2, Vers 15. Da sagt er, gleich der Widerfahrnis des Toren mir, auch mir widerfährt. Und wozu bin ich dann überaus weise geworden? Am Ende sieht er alles nichts. Das ganze Reichtum hat zu nichts gebracht. Er stirbt als Abtrünniger. Er stirbt als Ungläubiger. Er kommt in den Abgrund, in den Aufenthaltsraum Gestorbener, an eine spezielle Stelle. Und ich glaube, wenn ich die Kieselsteine jetzt zusammensetze, dass er, wenn der das wilde Tier als Achter wiederkommt, dass der Salomo in seiner Eigenschaft als Endzeitherrscher hier als Achter wiederkommt. Nicht der, der sich selbst erhöht, ist Regent der Regenten, siehe Melech Zur, sondern der, der sich erniedrigt, ist der Regent aller Regenten, Philipper Zur, unser Herr Jesus Christus. Und ich finde ja noch was, und damit schließe ich. Wir finden eine heilsgeschichtliche Symmetrie besonderer Art. Wer hat denn im alten Bund zuerst regiert? Erst war David der Regent. Ich gehe jetzt nur von den beiden aus. Danke, der Saul spielt hier keine Rolle in der Heilsgeschichte. Der war Außenseiter, den will ich hier nicht dazu rechnen zu dieser Thematik. David und dann Salomo. Und in der Endzeit, das Ende kehrt zum Anfang zurück, erst Salomo und dann David im Millennium, Hesekiel 34 und Hesekiel 37. Der Anfang kehrt zum Ende zurück. Römer 8, 36, aus ihm ist alles und alles muss in ihn hinein. Erst wird alles geteilt und dann wieder zusammengefügt. Und so ist es auch hier mit der Regentschaft, der Weltherrschaft am Ende und dem Beginn des Millenniums. Wenn ich das alles zusammenzähle, komme ich zu dem Schluss, Heilsgeschichte ist hochinteressant, die Enthüllung sowieso, und meine Ermunterung gilt wieder, beschäftige dich damit und nimm es als Anregung, als Denkspur. Ich setze es nicht absolut, sondern ich schließe so wie gestern. Wer es fassen kann, der fasse es. Amen.